Hallo und herzlich willkommen zu Folge 55 des Podcasts Berufsjugendlich.
Wir sind Anna Grebe und Jendrik Peters und wir berichten alle zwei Wochen über das, was jugendpolitisch in Deutschland so los ist und wie man eine starke Verbündete oder ein starker Verbündeter für die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden kann.
In unserer heutigen Folge sprechen wir über ein Thema, auf das wir beide eigentlich keine Lust haben, aber das laut einer aktuellen Umfrage des ZDF-Politbarometers 81% der Deutschen für eine klasse Idee halten, ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche. Außerdem verraten wir euch, welche neue Rubrik wir in der nächsten Folge einführen und was ihr damit zu tun habt. Anna, dein jugendpolitisches Highlight aus den vergangenen zwei Wochen, was war los?
Ich war vergangene Woche bei einer Kick-Off-Veranstaltung der Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit, BAKUKJA. Und zwar eine Kick-Off-Veranstaltung zu einem Erasmus-Plus-Projekt, einem Projekt, in das ganz unterschiedliche Länder eingebunden sind, nämlich Creating Spaces of Democracy. Und ich habe diese Veranstaltung moderiert auf Englisch. Das war total aufregend, auch für mich. Und ich fand das so schön, mit Menschen aus der Schweiz, aus Österreich, Norwegen, Dänemark, Slowenien, Kroatien, ganz unterschiedlichen Ländern über Demokratiebildung, über politische Bildung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu sprechen, weil man denkt immer, naja, so offene Türen, Jugendzentren, wo man so ein- und ausgeht. Was kann das auch leisten für politische Bildung oder für Demokratiebildung? Und die Antwort ist super, super viel. Und es waren tolle, motivierte Leute, die alle keine Englisch-MuttersprachlerInnen waren, aber mit einem Enthusiasmus und mit einer Werbe miteinander diskutiert haben. Und da war Europa für mich spürbar, Jendrik. Das war wirklich so zu sehen, dass Fachkräfte aus ganz Europa zusammensitzen und so gut diskutieren und wirklich eine Vision von einem gemeinsamen Europa in Frieden haben. Das war für mich sehr schön. Und ich glaube, dieses Projekt, das läuft jetzt über mehrere Jahre, von dem werden wir auch noch einiges hören, weil es wirklich, wie soll ich sagen, also das ist ein wichtiger Beitrag und da können wir uns, glaube ich, auch in den Jugendverbänden an der einen oder anderen Stelle nochmal was abschneiden. Das hat mich sehr motiviert. Wie war es bei dir?
Ja, für dich war Europa spürbar, für mich war NRW spürbar wieder. Ich war nämlich im Siegerland unter anderem und da bin ich ja immer wieder überrascht, wie lange sich doch Nordrhein-Westfalen und so weiter da runterzieht. Und da war ich bei einer Kreismitarbeitendentagung und das ist immer schön, dort mal Leute wieder an der Basis zu treffen und mit denen ins Gespräch zu kommen. Social Media war natürlich auch dabei. Wir haben über Themen geredet, U27. Wir werden wir als Jugendverbände auch wieder jünger. Und da gibt es einfach viele junge, dynamische Menschen, die richtig Bock haben, was zu bewegen, die sich mit Zukunftsfragen auseinandersetzen. Und das macht mir immer Mut und Hoffnung, dass wir noch nicht verloren sind sozusagen und dass es da echt noch in der Jugendverbandsarbeit Power gibt. Natürlich weiß ich das in der Theorie, aber das in der Praxis immer zu erleben, ist dann nochmal schön. Und immer Spaß macht auch das Fachteam Außenvertretung, wo wir innerverbandlich darüber reden, was sind denn eigentlich so unsere jugendpolitischen Themen und wo stehen wir da auch in unseren verschiedenen Bundesländern. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Anna, warum hast du eigentlich keine Lust darauf, über ein Social-Media-Verbot zu sprechen? Obwohl, wenn man das mal so gerade beobachtet, ist es ja das jugendpolitische Thema.
Vielleicht ist das genau mein Punkt. Wenn alle drüber sprechen, langweile ich mich schon wieder ein bisschen. Weil eben auch alle eine Meinung dazu haben. Erst am Freitag sind die Ergebnisse des neuen ZDF-Politbarometers erschienen. Du hast es gerade auch gesagt im Intro. Und dieses ZDF-Politbarometer, das befragt in regelmäßigen Abständen Deutsche zu verschiedenen Themen. Also wen sie wählen würden, die berühmte Sonntagsfrage, wie sie zu aktuellen politischen Themen stehen. Und in diesem Politbarometer liest man, dass 81% der Deutschen sowie Mehrheiten in allen Parteianhängerschaften und Altersgruppen sich für ein Social-Media-Verbot aussprechen. Und nur 17% das ablehnen. Und da muss ich einfach sagen, also heute, es ist Sonntag, wir nehmen sonntags auf, heute ist auch das der Aufmacher in der Zeit. Ich habe das Gefühl, ich kann kein LinkedIn, Instagram mehr öffnen, ohne das über das Social-Media-Verbot, das ja auch verkürzt ist. Ne? Wir reden über Verbot, es geht um Zugangsbeschränkungen auf eine bestimmte Art und Weise. Alle reden drüber, wo man steht und geht. Und da würde ich auch sagen, ja, also ich rede da schon sehr lange drüber, weil es mich schon lange beschäftigt. Das Medien in Medienpolitik, Partizipation ist ja so mein Ding. Und deshalb wollen wir da mal drauf blicken, woher kommt das denn? Woher kommt es denn, dass alle über dieses Schlagwort oder diesen Schlagsatz Social Media Verbot sprechen? Ihr erinnert euch vielleicht, im Dezember 2024, es fühlt sich schon an wie eine Ewigkeit und trotzdem ist es noch gar nicht so lange her, da gab es in Australien, also am anderen Ende der Welt, eine Debatte darüber, inwiefern krasse Zugangsbeschränkungen, also klare Zugangsbeschränkungen für unter 16-Jährige auf bestimmten Social-Media-Plattformen gesetzlich verankert und umgesetzt werden können. Und das Gesetz kam dann auch Ende 2024 und die Plattformen hatten ein Jahr Zeit, um Zugangsbeschränkungen einzuführen. Und also durften sich auch selber aussuchen, welche Arten von Zugangsbeschränkungen sie nutzen, welche Tools. Das Verbot an sich trat dann im Dezember 2025 in Kraft. Und mein Eindruck ist, dass so ab November vergangenen Jahres diese Debatte in Deutschland auch immer stärker an Fahrt aufnahm und immer mehr mediale Aufmerksamkeit da drauf kam. Dazu kommt sicher auch, dass im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vom Frühjahr 2025 auch bereits das, sagen wir mal, die Frage danach, was Social Media mit jungen Menschen macht, aufgegriffen wurde. Ich zitiere mal aus dem Koalitionsvertrag. Die Auswirkungen von Bildschirmzeit und Social Media Nutzung bewerten wir schnellstmöglich wissenschaftlich und erarbeiten ein Maßnahmenpaket zur Stärkung von Gesundheits- und Jugendmedienschutz. Ich würde sagen, das ist ja eine relativ offene Formulierung, könnte man sagen. Also wir überprüfen das erstmal und schauen uns das auch aus wissenschaftlicher Sicht an, woraufhin dann auch die Bundesjugendministerin Karin Prien eine Expertenkommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt eingesetzt hat. Das war erst im September vergangenen Jahres, also erst vor ein paar Monaten. Und auch deren Ergebnisse werden jetzt im September, also auch die haben ein Jahr Zeit, im September 2026 erwartet. Also man merkte so, da nahm schon auf nationaler Ebene, auch in der Politik, das alles ein bisschen an Fahrt auf. Im November vergangenen Jahres gab es dann im Petitionsausschuss eine Debatte dazu, die, glaube ich, viele nicht mitschneiden. Ich kriege ja aus allen Bundestagsausschüssen die Newsletter und dachte so, hä, das ist ja krass. Da gab es eine Petition, eine Initiative, Smarter Start ab 14, die so viele Unterschriften gesammelt haben, dass tatsächlich im Petitionsausschuss des Bundestages darüber debattiert wurde, ob so ein Verbot sinnvoll ist oder inwiefern man damit politisch weitergeht. Da hat noch die Staatssekretärin Mareike Lotte-Wulff aus dem Bundesfamilienministerium gesagt, ja, wir sind da dran, wir haben da eine Kommission, da gibt es Sachverständige und ExpertInnen, wir sind dabei, das zu machen. Und dann nahm das immer weiter an Fahrt auf, dann mischten sich die Länder ein, die Ministerin aus Niedersachsen, Julia Willi Hamburg, trat dann an die Presse und sagte, sie findet auch so ein Verbot total gut. Im November meldete sich dann auch das EU-Parlament und hat sich positiv gegenüber Zugangsbeschränkungen ausgesprochen. Und jetzt sind wir ja am Anfang März und im Februar, würde ich sagen, explodierte diese Debatte dann förmlich, denn die CDU Schleswig-Holstein kündigte einen Antrag an für den CDU-Bundesparteitag, der jetzt am 20. Februar stattgefunden hat. Und nur 4 Tage vorher, also bevor das auf dem Bundesparteitag für die CDU Deutschlands eine Position geben soll, da veröffentlicht die SPD, wirklich aus heiterem Himmel, muss man sagen, ein Impulspapier, in dem sie auch ein Verbot fordert. Also, der Antrag der CDU wurde beschlossen, aber alle sprachen irgendwie über dieses SPD-Papier. Ist ja auch strategisch sehr clever, sage ich gleich noch was dazu. Jetzt ist es aber nicht so, dass dadurch auch automatisch gesetzlich was passiert, sondern wir warten noch auf die Ergebnisse dieser Expertenkommission, die im September veröffentlicht werden. Gleichzeitig aber tagt ja auch im Mai die Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder, also die sogenannte JFMK. Da treffen sich alle JugendministerInnen und FamilienministerInnen aller 16 Bundesländer und die beschließen einen gemeinsamen Leitantrag. Der hat immer ein Thema, der wird vorbereitet vom Gastgeberland und auch der wird zum Thema digitale Lebenswelten sein. Man sieht, da ist schon so eine Unwucht und so Ungleichzeitigkeit drin. Jetzt März, alle wollen ein Verbot, also 81% wollen ein Verbot. Aber wir reden davon, dass politische Handlung dadurch oder daraus erst Ende des Jahres sozusagen entstehen kann, wenn überhaupt. Also alle reden drüber, äußern sich auf Social Media, das finde ich das Lustigste. Wir reden auf Social Media, über Social Media, im Radio, im Fernsehen, in Zeitungen, im Alltag und in Podcasts. Deshalb, ich bin genervt, dass wir diese Folge machen, aber ich finde es auch gut, weil ich glaube, unsere Stimme ist jugendpolitisch da nochmal richtig, richtig wichtig. Die Debatte ist sehr umfangreich und wir ordnen die jetzt für euch einmal ein, aus einer genuin jugendpolitischen und damit übrigens auch aus einer netzpolitischen Sicht.
Und wir beginnen mit den Grundlagen. Du hast eben schon angedeutet, Social Media Verbot ist ja die Verkürzung von dem, was eigentlich da die Personen entsprechend fordern. BefürworterInnen eines Social Media Verbots meinen ja auch kein komplettes Internetverbot. Also niemand will jetzt irgendwie das Internet verbieten, sondern es geht letztlich konkret darum, dass es keinen eigenen Account auf Plattformen wie TikTok, Instagram, Snapchat oder auch Facebook bei jungen Menschen vielleicht nicht mehr so, aber sowas wie Facebook geben soll. Kein Zugang zu algorithmisch gesteuerten Feeds mit personalisierten Inhalten, all das, was Social Media auch an vielen Stellen ausmacht, wo eben Sachen eingespielt werden, die aufgrund meines Nutzungsverhaltens eben dann angezeigt werden. Es gibt ja auch Funktionen wie Direktnachrichten, Livestreams, öffentliches Posting. Das soll dann alles nicht mehr genutzt werden dürfen. Und teilweise geht es sogar um Alterskontrollen, wo man sein Alter dann verifizieren muss durch Vorlage eines Ausweises, durch andere Möglichkeiten. Da gibt es ja diverse Sachen mittlerweile. Und all das wird dann unter einem Social-Media-Verbot verkürzt zusammengefasst. Also es geht um mehr als nur zu sagen, du darfst Instagram erst ab 16 nutzen und Ähnliches. Jetzt wurden ja auch viele Argumente immer wieder diskutiert, Argumente für ein Social-Media-Verbot für unter 16- oder unter 14-Jährigen. Und wir haben mal geguckt, was wird denn da so eigentlich am meisten genannt. Und ganz oft wird da argumentiert mit der psychischen Gesundheit. Also Social Media würde Depressionen fördern oder sogar auslösen, dann würde Angst erzeugen, Essstörungen, weil man dort irgendwie Vorbilder sieht, die ein anderes Bodymaß haben als man vielleicht selbst und sich dem dann auch hingeben möchte. Es geht um Cybermobbing, also dass man dort eben ja Mobbing-Erfahrungen macht in der digitalen Welt durch verschiedene Bilder. KI ist mittlerweile auch ein großer Punkt, der da noch dazu kommt. Suchtgefahr, also dass Menschen oder junge Menschen eben zu lange bei Social Media sind, davon süchtig werden, dass Social Media den Alltag bestimmt und dadurch die Konzentration auf andere Dinge, schulische Sachen beispielsweise, schwerfallen, bis hin zu dem Schutz, der auch gesagt wird, vor sexualisierter Ansprache. Also junge Menschen, die dort eben davon betroffen sind, dass sie Nachrichten bekommen, die sie eigentlich nicht bekommen sollten, bis hin zu Bildern und anderen möglichen Dingen, was man dann auch als Grooming bezeichnen würde. Und der Einfluss von Algorithmen und ich vergleiche mich wird dann da auch immer mit reingebracht. Das ist so ein Potpourri aus verschiedenen Argumenten, die da immer angeführt werden, die einen für ein Social-Media-Verbot sprechen. Interessant ist so Sachen wie Datenschutz oder auch kommerzielle Ausbeutung, was es ja am Ende auch in gewisser Weise ist. Die Plattformen verdienen ja auch Geld mit den Daten, werden zwar diskutiert, stehen jetzt aber nicht unbedingt im Mittelpunkt der Debatte, sondern die psychischen Auswirkungen sind eigentlich mehr dabei. Und interessant ist ja dazu auch, es gibt, wenn man Kinder- und JugendpsychiaterInnen mal gut zuhört, keine eindeutige Studienlage dazu. Es gibt immer mal hier und da, weiß man da was, aber es ist nicht so eindeutig, wie das in der Diskussion manchmal durchkommt. Ich erlebe das in meiner täglichen Arbeit auch so. Also wie stark Social Media junge Menschen beeinflusst, auch wie hoch der Vergleichsdruck einfach ist, wie oft junge Menschen einfach sagen, boah, ich möchte das auch so sein, ich möchte auch in diesen Urlaubsort, ich möchte auch so ein cooles Leben haben. Und wir wissen ja alle, dass wir da auch immer nur vor die Fassade blicken, dass Cybermobbing-Sachen, sexualisierte Gewalt im digitalen Raum, auch da haben wir im Bereich Fachteamschutzauftrag durchaus mit zu tun und dieser Druck auch immer ständig erreichbar zu sein, die ganze Zeit Notifications zu gucken, ja, habe ich was verpasst, Fear of Missing Out, FOMO, großes Thema, so, dass das zu Schlafproblemen, Stress oder dem Gefühl, irgendwie immer mithalten zu müssen, führt, das erlebe ich tatsächlich in der aktiven Arbeit und ich will auch nicht sagen, dass ich das nicht selbst auch schon hatte in der Form. Das darf man also nicht kleinreden und wir müssen da auf jeden Fall zu einem besseren Schutz kommen. Aber ein pauschales Verbot kann da aus meiner Sicht nicht die Lösung sein, weil soziale Medien, und das ist jetzt irgendwie ein Satz, den sagt man dauernd, sind längst Teil der Lebenswelt junger Menschen. So, und wenn wir das mal mehr verstehen würden, wären wir schon einen Schritt weiter. Orte von Austausch, politische Information, Kreativität und auch eine Form von Beteiligung an Diskursen oder auch einfach an kreativen Dinge. So, viele Jugendliche organisieren dort Projekte, informieren sich über gesellschaftliche Themen, bringen dort ihre Meinung ein, wo sie vielleicht an anderer Stelle sich nicht unbedingt trauen, jetzt mit 200 Leuten in einem Saal aufzustehen und was ins Mikro zu sagen, wird dort die Meinung zumindest mal geschrieben. Und für jugendpolitisches Engagement, und dass es uns ja auch immer wieder geht, spielen diese digitalen Räume heute eine total große Rolle. Sodass wir, wenn wir jetzt dahin kommen würden und den jungen Menschen komplett den Zugang verwehren, unter 14 oder 16, wie auch immer, dann verweigern wir ihnen ja Beteiligungsräume. Dann schließen wir sie aus. So, und wir wissen aus anderen Debatten, dass Verbote selten das eigentliche Problem lösen. Und deswegen finde ich, Jugendpolitik sollte junge Menschen ernst nehmen, sagen wir hier immer wieder. Nicht nur als Schutzbedürftige, sondern eben auch als eigenständige Akteurin mit den Perspektiven, die dort wichtig sind. Und ich würde mir viel mehr eine Debatte wünschen, die Schutz und Beteiligung zusammendenkt. Nicht, ich erlebe es oft als ein Gegeneinander oder dass man irgendwie guckt, was ist wichtiger. Nee, lass uns das zusammenbringen und dann nicht über Jugendliche sprechen, sondern mit ihnen. Wie siehst du das, Anna?
Ja, dieses mit ihnen sprechen, das hinkt aus meiner Sicht leider als klassisches jugendpolitisches Argument. Viele junge Menschen, mit denen ich spreche, sind auch offen für ein Verbot und auch Studien zeigen, wie hoch der Wunsch danach ist. Also nicht der Wunsch nach einem Verbot, aber der Wunsch danach, besser geschützt zu werden und besser vor dem geschützt zu werden, was auf den Plattformen zu sehen ist oder das, was du auch gerade beschrieben hast, mit suchtfördernden Mechanismen zum Beispiel, weil die kann man nicht wegreden. Es gibt aber keine belastbaren Statistiken dazu, in welchen Alterskohorten so ein Verbot am meisten Anklang findet. Insgesamt ist da, würde ich sagen, die Umfragedecke auch eher dünn, also Politbarometer hin oder her. Weil ich habe einen Verdacht. Ich habe den Verdacht, dass das ähnlich ist wie mit diesem Wahlalter 16. Das hat die Studie von Thorsten Faas zum Wahlverhalten junger Menschen bei der Bundestagswahl 25 gezeigt, über die wir hier auch schon mal gesprochen haben. Und deshalb meine These, für ein Verbot sind die, die es nicht mehr betrifft. Gegen ein Verbot sind eher die, die es betreffen würde. Also wir sehen das ähnlich bei der Wahlalterabsenkung. Also 17-, 18-Jährige haben einen anderen Blick auf eine Wahlalterabsenkung als über 18-Jährige zum Beispiel. Und auf Instagram habe ich dazu geschrieben, dass ich glaube, dass es sich da auch um eine Art internalisierten Adultismus handelt und dass der dazu beiträgt, dass junge Menschen selbst ein Verbot, also wirklich das konkrete Verbot, gut finden. Und was ich damit gemeint habe, war, dass vielen jungen Menschen ein Verbot alternativlos erscheint, also als Instrument. Es kann nur ein Verbot etwas bringen. Und das liegt vermutlich daran, weil Erwachsene ihnen erstens das Verbot als einzige Möglichkeit ihres Schutzes präsentieren und zweitens ihnen ja auch nie irgendein anderes wirksames Instrument beigebracht wurde, sowas wie wirksame politische Plattformregulierung oder individueller Resilienzaufbau oder Medienkompetenz. Und dann hat eine Person bei mir, ich habe das auf Instagram geschrieben, und hat eine Person bei mir kommentiert, dass meine Zuschreibung eines internalisierten Adultismus selbst schon adultistisch sei. Und ja, das ist nicht dumm, das ist ziemlich gut sogar. Das kann man auf jeden Fall so lesen. Was ich aber damit eigentlich meine, ist ein übergeordnetes Phänomen. Jungen Menschen wird seit Jahren erfolgreich eingeredet, dass die Welt zu komplex für sie sei, dass das mit dem Klimaschutz aus wirtschaftlichen Gründen nicht klappt, dass eine Rückkehr zur Wehrpflicht den Frieden in Europa und den Wohlstand einer ganzen Nation sichere. Naja, also dass immer wieder über ihre Köpfe hinweg erwachsene politische Entscheidungen treffen und junge Menschen damit vor vollendete Tatsachen stellen. Und dieser Effekt zeigt sich meines Erachtens beim Social-Media-Verbot sehr eindeutig als so eine Art übernommene Selbstdiskriminierung. Und auch das zeigen dann wiederum Jugendstudien klar und deutlich. Es geht um einen Rückzug auf die Position, ich kann ja eh nichts ändern oder meine Meinung zählt nicht. Und deshalb ist das mit den jungen Leuten reden, also wie beim, haben wir bei den Wehrdienst-Debatten auch gesagt, wann redet man endlich mal mit jungen Menschen? Das ist nicht weniger wichtig. Aber das zeigt eben auch, dass Beteiligung alleine nachher keine gute strategische Jugendpolitik ausmacht. Und dass wir es mit so Rollback-Effekten zu tun haben, die gerade junge Menschen auch einfach völlig desillusionieren oder demoralisieren.
Ja, ich finde besonders den Punkt der übernommenen Selbstdiskriminierung spannend, weil es ja am Ende nichts anderes ist als eine Beschreibung von Machtverhältnissen, ne? Also wer hat die Entscheidungsmacht? Erwachsene sitzen in Parlamenten, Ministerien, Aufsichtsräten, treffen eine Entscheidung. Wer hat die Definitionsmacht? Also wer bestimmt eigentlich, was ist ein Problem und welche Lösung erscheint da gerade als vernünftig? Du hast es gerade gesagt, so die einzige Lösung ist zu verbieten, was anderes wird gar nicht angeboten. Wir sprechen über Wissenshierarchien, so das ist viel zu komplex für euch, ne? Ihr könnt das gar nicht wissen, wir wissen viel besser. Und am Ende auch Ressourcen, wer kann sich eigentlich wo wie einbringen dafür? So, das heißt, diese Selbstdiskriminierung beschreibt ja eigentlich Machtverhältnisse und da haben wir ein Ungleichgewicht zwischen dem, was da zwischen Erwachsenen und jungen Menschen ist, letztlich eine Asymmetrie an der Stelle. Für mich geht es aber auch generell oft um strukturelle Rahmenbedingungen, in denen Meinungen entstehen und entstehen dürfen. Und das geht auf das ein, was ich dann gerade nochmal gesagt habe, wo finden wir diese Möglichkeiten, dass man eben diese Räume auch hat, wo das eben passieren darf, wo man eben keine großartigen Hierarchien hat und junge Menschen eben dann dort auch mal trotz einer anderen politischen Sozialisation auch mal andere Dinge erleben können. So, und es ist ja auch verständlich bei all dem, dass sich so Haltungen entwickeln, du hast gerade gesagt, dann verbietet es halt oder man kann eh nichts ändern. Und das dann aber nicht als individuelles Defizit zu sehen, sondern eben zu sagen, okay, wir haben auch alle gefühlt was dazu beigetragen oder nicht nur gefühlt, wir haben was dazu beigetragen, dass das so ist. Und das erlebe ich gerade auch wieder. Und dann heißt es schnell, junge Menschen sind dann unpolitisch, das interessiert sie gar nicht, bringen sich nicht ein. Nee, es ist viel mehr, es ist vielschichtiger, wir kennen das Spiel halt einfach.
Ja, und es ist dann auch spannend, bei welchen Themen Erwachsene erwarten, dass junge Menschen sich einbringen und bei welchen Themen sie erwarten, dass junge Menschen lieber den Schnabel halten. Also es ist ja auch so ein Doppelstandard, der an der Stelle ganz häufig genutzt wird. Und ja, nochmal, ich sehe die große Gefahr, die von Plattformen und ihren intransparenten kapitalistischen Mechanismen ausgeht. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Also kann ich an mir selber auch mit 42 immer wieder nachzeichnen. Das macht auch was mit mir. Also auch Erwachsene sind davon nicht gefeit. Und ich vertrete natürlich die absolut klare Auffassung, dass wir dieser Art von Kindeswohlgefährdung nicht tatenlos zuschauen können. Aber ich bin einfach auch genervt von einer sehr undifferenzierten Debatte, die nicht fachlich geführt wird und die auch jugendpolitisch gesehen nicht differenziert genug geführt wird. Das eine ist für mich der Wunsch nach einfachen Lösungen für komplexe Probleme. Das ist ja ein wiederkehrendes Phänomen unserer Zeit und das schlägt sich in vielen Debatten als Populismus nieder, zum Beispiel beim Thema Migration. Und wo werden diese Debatten am allerschlimmsten und am menschenfeindlichsten geführt? Ja, richtig. Auf Social Media. Zum Beispiel wie auf LinkedIn, dem ach so erwachsenen Business-Netzwerk. Es ist total interessant, wie Erwachsene da miteinander über Pros und Cons einer Nutzungsbeschränkung von Social Media debattieren. Und das hat mich dazu gebracht, nicht mehr auf LinkedIn irgendwas dazu zu schreiben. Weil Beschimpfungen, Beleidigungen, Diffamierungen aller, wer gegen ein Verbot ist, ist auch gegen Kinderschutz. Sorry, das ist in jeder Kommentarspalte dort zu finden. Und das von Menschen mit offenen Profilen, in denen sie darstellen, was sie doch sonst beruflich für Profis und ExpertInnen sind. Das ist ja ein Netzwerk, also LinkedIn ist eine Plattform, wo alle damit angeben, was sie doch irgendwie für professionelle Menschen sind. Da arbeitet man mit Klarnamen und man kann sofort rausfinden, wo die Leute arbeiten, weil das der Kern ist. Und wenn dann dort so einseitig irgendwie gepöbelt wird, finde ich das wirklich mehr als erstaunlich. Oftmals vermischen sich dann nämlich auch die Positionen. Also dann ist es nicht der CEO of, sondern ich als Mutter oder ich als Vater wird dann meistens irgendwie so ein Take auf das Social-Media-Verbot angeführt. Und ganz selten mit ich als Medienpädagogin oder ich als Kinderrechte-Expertin. Das lässt für mich auch darauf schließen, dass es weniger um eine professionelle Beobachtung oder um eine Datenanalyse geht, sondern um eine biografische Erfahrung, eine biografische Evidenz. Und da würde ich sagen, das erleben wir bei unseren Themen ja oft so, Jendrik. Also immer, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, wir waren alle mal Kinder und Jugendliche und viele von uns haben eigene Kinder, da wird es häufig als Argument, so als Beobachtung herausgezogen. Ich finde es bei diesem Thema nochmal ganz besonders schwierig, weil zum einen Erwachsene sind alle auf Social Media und diese Erwachsenen fühlen sich bei diesem Thema in ihrem Elternsein und in ihrer Erziehung zutiefst angegriffen, wenn man vom Blick auf ihre individuelle Problematik, also die Erziehungsaufgabe auszuhandeln mit ihren Kindern, was möglich ist und was nicht in der Mediennutzung. Wenn man da sozusagen aus der individuellen Problematik herauszoomt und zum Beispiel auf Kinderrechte hinweist, dann wird's richtig haarig. Also ich muss jetzt auf LinkedIn schon lesen, dass man recherchiert habe, dass ich keine eigenen Kinder habe und deshalb nicht mitsprechen kann. Das ist ja immer eine Argumentation, wo ich sage, ja okay, gut, also dann müssen wir, glaube ich, gar nicht weiter irgendwie über Professionalität oder Professionalisierung sprechen. Oft wird dann auch, und das finde ich auch gefährlich in der Debatte, da wird dann auf andere Eltern verwiesen, auf bestimmte soziale Gruppen, die das mit der Medienerziehung nicht hinkriegen. Also sie, die Eltern, kriegen das ja super hin. Also sie reden ja mit ihren Kindern. Die finden es auch schwierig, aber sie kriegen das hin. aber da gibt's ja die Eltern, die können das nicht. Und ich höre daraus ganz häufig einen rassistischen oder einen klassistischen Unterton. Also, da gibt's diese Eltern, die sind ja immer selber am Handy. Ja? Das ist ja auch eine Zuschreibung an Menschen, dass sie, und vor allen Dingen dann Erwachsene, dass sie sich selber nicht im Griff haben oder dass sie nicht diszipliniert genug seien. Und ich würde sagen, da schwingt Klassismus und da schwingt Rassismus mit. Und ich komme dann immer zu dem Entschluss, naja, vielleicht sollte man Erwachsenen Social Media verbieten. Vielleicht würde das schon viel helfen.
Ja, Social Media Verbot ab 50 oder ab 60, da gibt es ja auch interessante Memes zu, die jetzt gerade bei Social Media durchgereicht werden an der Stelle. Und dieses, die sind ja immer selber am Handy, ist ja auch ein interessantes Diskussionsmuster, ne? Dass man immer sagt, ja, aber die anderen sind ja auch so und die sind das doch selber und so. Also spannend. Ich hatte jetzt hier, bin ja gerade wieder mal auf Borkum und ein Gespräch mit einer Mutter, wo auch genau diese Sätze kamen. Ja, ich bin Mutter und meinen Kindern wird das nicht schaden, wenn das Social Media Verbot da ist, dann haben sie auch endlich mal Zeit, sich um andere Sachen zu kümmern. Und das finde ich spannend, dass sie sagt, dann haben sie auch endlich mal Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern. So, als ob Social Media dafür verantwortlich ist an einer großen Stelle, dass sie keine anderen Sachen mehr schafft. So, sie hat dann später nochmal gesagt, ja, sie ist ja auch Sozialpädagogin und würde auch empfehlen, auch ihren Jugendlichen, mit denen sie arbeitet, dass sie das auch bitte erst später einsetzen und nicht so viel. Und also ich habe das Gefühl, da findet gar keine kritische Auseinandersetzung am Ende damit statt, sondern da werden viele Argumente, die jetzt gerade in der Debatte sind, einfach sehr gerne übernommen. Die Diskussion ging dann in eine etwas andere Richtung. Ich habe das dann auch nicht weiter verfolgt, aber es ist an jedem Küchentisch, wird genau darüber diskutiert.
Ja, und dass einem dann auch Naivität unterstellt wird. Ne? Also wer kein Verbot fordert, ist naiv oder versteht die großen Plattformen nicht, würde ich sagen, naja, also das würde ich jetzt für mich nicht in Anspruch nehmen. Ich bin nicht naiv, ich kenne mich da sogar ziemlich gut damit aus. Ich mache schon sehr lange Netzpolitik. Aber ich finde, das läuft dann sehr schnell auf so einer persönlichen Ebene. Und wir wollen hier nicht ausführlich über Erziehungs- und Elternaufgaben sprechen, aber es ist einfach auch ein Teil von Erziehungsaufgaben. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Kindern, darüber ist eine Erziehungsaufgabe und das ist kompliziert, aber das liegt nicht nur an Social Media, sondern auch an ganz vielen anderen Umständen, die Eltern gerade auch an den Rande des Wahnsinns bringen. Also Fragen wie Betreuung, Fragen wie, naja, um was muss ich mich denn noch alles kümmern? Also wenn irgendwie jedes dritte bis vierte Kind in Deutschland in Armut lebt, dann liegt es daran, dass die Eltern auch arm sind und andere Probleme haben, als Medienkompetenzförderung zu betreiben. Und da würde ich ja sagen, naja, vielleicht tun wir einfach mal was gegen Armut. Das wäre ja auch so ein, also ist ein bisschen, habe ich auch schon, wurde mir vorgeworfen, da würde ich ja gleich mit den großen Lösungen um die Ecke kommen. Ich dachte, ja genau, vielleicht ist das genau das, worüber, das wäre mal was. Darüber könnte man ja auch mal nachdenken. Was mich auch so nervt an der Debatte ist, welche Arten von Perspektiven werden da eigentlich sichtbar gemacht? Vom Deutschen Kinderhilfswerk über die UNICEF und Save the Children bis zur Bundesschülerinnenvertretung, dem Deutschen Bundesjugendring, der Stiftung Bildung, der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur oder auch der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, einer dem Bundesfamilienministerium untergeordneten Bundesbehörde und sogar der Deutsche Lehrerverband. Keiner dieser Akteure schreit uneingeschränkt Hurra in Bezug auf Verbotsforderungen. Alle diese Akteure sprechen sich für eine differenzierte Debatte aus. Die machen alle auf das Kinderrechte-Dreieck aufmerksam, prangern an, dass die Plattformen zu wenig in die Pflicht genommen werden und fragen vor allen Dingen, weil sie davon nachher betroffen sind, nach der praktischen Umsetzung von so einer Zugangsbeschränkung. Und da bleiben ihnen nicht nur diese ganzen Schreihälse im Internet, sondern auch die Politik viele Antworten schuldig. Denn im Gegenteil, auch diese Akteure werden diffamiert. Und der Sprecherin der Bundesschülerinnenkonferenz, eine junge Frau, der wird von alten Menschen erklärt, dass sie als junge Frau, als Schülerin, doch keine Ahnung habe von diesem Thema, also keine Expertise habe. Und das ist doch nicht nur absurd, sondern zeigt auch, wie aufgeladen die Debatte ist. Und gleichzeitig wird Medienpädagogik oder Medienbildung als wichtige Schlüsselkompetenz für ganz viele, ne? Wir wollen ja diese zukunftsfähigen Arbeitnehmerinnen, KI, dies, das, diese Institutionen, diese Menschen werden heruntergeredet, Medienbildung wird heruntergeredet und die Institutionen, die Medienbildung machen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten dafür einsetzen, dass medienpädagogische Angebote eben nicht nur projekthaft sind, sondern überall fest verankert sind, die werden somit, ja, eure Medienpädagogik, die hat ja auch in den vergangenen Jahren nichts gebracht. Sonst wären ja die Kinder nicht alle handysüchtig. Damit werden die so hinter die Seitenlinie geschoben. Und das ist keine Art, irgendwie eine gute zivilgesellschaftliche Debatte zu führen. Und was mich auch nervt, ist, es ist doch kein Zufall, dass ausgerechnet wenige Tage vor dem CDU-Parteitag, wo der Landesverband Schleswig-Holstein seinen Antrag einbringen wollte, die SPD mit einem Impulspapier um die Ecke kommt, das an allererster Stelle von Manuela Schwesig und Alexander Schweizer unterschrieben ist, den beiden SPD-SpitzenkandidatInnen im Landtagswahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern beziehungsweise in Rheinland-Pfalz. Aus meiner Sicht, das ist nicht falsch, die dürfen das, aber ich finde es problematisch aus jugendpolitischer Sicht, denn es geht hier primär um eine Wahlkampfstrategie. Denn Familienpolitik ist weder in der CDU noch in der SPD gerade irgendwie das Lieblingsthema. Parteien dürfen, nein, sie müssen sogar Wahlkampf machen. Und das tun sie auch mit reduzierten Forderungen. Auch das gehört dazu. Aber ich würde schon gerne mal ganz vorsichtig die Frage stellen wollen, welche Partei seit 2013 Teil der Bundesregierung ist und an so vielen Stellen auf europäischer Ebene in Sachen Plattformregulierung mitgemischt hat und sich jetzt plötzlich nicht mehr erinnert. Ja, genau, es ist die SPD. Die SPD ist zwar wesentlich differenzierter in ihrem ersten Impulspapier gewesen als bisherige Vorschläge aus anderen Parteien, aber sie hätte wirklich schon sehr häufig die Chance gehabt, mutig Netzpolitik mitzugestalten und irgendwie sich daran jetzt nicht zu erinnern und sich da der Verantwortung zu entziehen und dann auf so einfache populistische und wahlkampftaktische Positionen sich zurückzuziehen, das finde ich ärgerlich, weil damit ist nachher keiner Mutter, keinem Vater, keiner erziehungsverantwortlichen Person geholfen, die sich dann, wenn so ein Verbot kommt, wir sagen gleich noch, warum das nicht so einfach kommen könnte, wenn so ein Verbot kommt und sich dann trotzdem in ihrem Erziehungsalltag nichts ändert. Deshalb, das ist für mich Populismus.
Wenn wir aber doch um all die vielen Gefahren wissen, dann kann man sich ja die Frage stellen, warum sind wir da nicht auch einfach für ein Verbot? Es gibt ja viele Gründe, ein pauschales Verbot an der Stelle auch abzulehnen. Und wir haben mit 4 Expertinnen aus unterschiedlichen Disziplinen gesprochen. Wir haben sie dazu befragt, wie sie auf das Thema blicken. Und da wollen wir jetzt mal reinhören. Wir beginnen mit Miriam Zeleke, der Kinderrechtsbeauftragten des Landes Hessen.
Das Social-Media-Verbot aus kinderrechtlicher Sicht. Der erste Punkt ist simpel. Kinderrechte gelten auch online. Schutz, Mitreden, Zugang zu Informationen, das ist alles kein Extra, sondern das ist ihr Recht. Das sagt auch der General Comment 25 und begründet das mit Artikel 3, 19, 12, 13 und 17 der UN-Kinderrechtskonvention. Der zweite Punkt ist ebenso klar. Ein pauschales Verbot greift in Teilhabe ein. Das darf der Staat nur, wenn er es auch wirklich sauber begründet. Er braucht ein nachweisbares Risiko, er braucht den Nachweis, dass mildere Mittel nicht reichen und es muss insgesamt verhältnismäßig sein. Der dritte Punkt. Kinderschutz heißt nicht, Kinder aus Räumen rauszuschieben, weil es schwierig wird. Die Stellungnahme des Deutschen Instituts für Menschenrechte warnt genau vor diesem Kurzschluss. Zugangsbeschränkungen können Kinder faktisch ausschließen und soziale Ungleichheiten verstärken, hervorbringen und reproduzieren. Vierter Punkt. Verantwortung gehört dahin, wo sie hingehört, zu Plattformen und zum Staat. Schutz bei Design, klare Regeln, wirksame Aufsicht und auch die wirksame Durchsetzung. Kinderschutz darf nicht bei Familien abgeladen werden. Und da muss man halt noch mehr forschen, schauen, machen, tun, um herauszufinden, wie genau das passieren kann. Fünfter Punkt ist mein eigentlicher Maßstab. Ein Verbot muss gerechtfertigt sein. Kein Verbot ohne Alternative. Wenn wir digitale Räume enger machen, müssen reale Räume größer werden. Orte zum Treffen, Sport, Kultur, Beteiligung verlässlich, erreichbar, finanziert. Sonst bleibt ein Loch. Und das trifft vor allem die, die sowieso schon weniger haben.
Ja, guter Punkt. Wenn digitale Räume kleiner werden, müssen analoge Räume größer werden. Das heißt am Ende mehr Investitionen statt Kürzung im Bereich der Bildungsinfrastruktur. Und insbesondere eben auch im außerschulischen Bereich. Während der Pandemie, wir erinnern uns, hat sich gezeigt, Kinder, Jugendliche brauchen dringend Orte, an denen sie in Kontakt kommen können, spielen, rumhängen, austauschen, aber auch miteinander streiten lernen. Wo sind die Orte, wo wir streiten lernen? Und sich dann auch eben wieder vertragen. So, Konflikt und Demokratiekompetenz, Und ein Aspekt ist eigentlich noch wichtig aus meiner Sicht und wird gerade auch von jungen queeren Initiativen unterstützt. Digitale Räume sind auch Räume, in denen ich Menschen treffen kann, die so sind wie ich. Auch wenn ich auf dem Land lebe, wenn ich in der Schule Mobbing erfahre, wenn ich mit meinem Körperbild oder meiner sexuellen Identität ringe. Und gerade für diskriminierungsbetroffene junge Menschen ist der digitale Raum auch ein Schutzraum. Und wenn man ihnen diese Räume nimmt, wo sollen sie dann hin?
Wir machen weiter mit einer netzpolitischen Perspektive und zwar von Henning Tillmann. Henning ist Experte für Netzpolitik und tief verwurzelt in der SPD, wo er unter anderem schon Koalitionsverträge digitalpolitisch mitverhandelt hat. Und by the way, wir sind beide Mitglieder bei D64, dem Verein für digitalen Fortschritt, einem ganz tollen netzpolitischen Verein, kleine Werbeeinheit, wer sich für Netzpolitik interessiert und auch mal eine jugendpolitische Perspektive da einbringen möchte. Wir sind noch nicht so viele aus der Jugendpolitik. Herzliche Einladung, Mitglied von D64 zu werden.
Social-Media-Verbote für Kinder und Jugendliche sind aktuell sehr populär. Und ich kann da auch viele Eltern verstehen, die tagtäglich Kämpfe führen, ob denn jetzt die Kinder Social Media nutzen dürfen oder nicht. Und wenn dann ein Verbot von außerhalb kommt, ob das jetzt nationalstaatlich oder europarechtlich ist, kann man darauf verweisen und es entlastet auch, es hilft, es unterstützt. Bei der digitalpolitischen Debatte allerdings hilft es weniger. Ich glaube sogar, es schadet, weil wir ein Pflaster aufkleben und uns nicht um die wirklichen Probleme kümmern. Das wirkliche Problem ist nicht Social Media an sich. Niemand wäre vor 10 oder 15 Jahren auf die Idee gekommen, StudiVZ zu verbieten oder das klassische Facebook zu verbieten. Aber die Plattformen haben sich gewandelt. Es geht nicht mehr darum, sozial sich auszutauschen mit Freunden und Bekannten. Es geht darum, auf der Plattform zu verbleiben. Es geht darum, Geschäftspraktiken zu fördern, die wir nicht gut finden können. Es geht darum, teilweise auch Falschinformationen zu verbreiten. Und darum müssen wir uns kümmern. Wir müssen uns um Big Tech kümmern und wir müssen uns um diese Anbieter der Plattformen kümmern. Nicht darum, Kinder und Jugendliche zu regulieren. Weil es sind nicht Kinder und Jugendliche, die im Familienchat Falschinformationen verbreiten. Wenn wir Kinder und Jugendliche regulieren und uns nicht daran trauen, große Plattformen zu regulieren, dann machen wir uns kleiner, als wir sind. Als Europäische Union haben wir Durchsetzungsmöglichkeiten. Wir könnten schon jetzt deutlich mehr tun. Wir können natürlich auch überlegen, ob wir jetzt beim anstehenden Digital Fairness Act oder auch beim bestehenden Digital Service Act nachbessern. Und obwohl ich kein großer Freund von Netzsperren bin, bin ich schon dafür, dass wir da auch klare Kante zeigen. Und wenn ein Auto in Deutschland auf den Markt kommen sollte, was keine Bremsen hat, wird es verboten. Es darf nicht fahren. Wenn wir aber ein Netzwerk haben, das sich nicht an die Regeln hält, dann müssen wir auch überlegen, ob wir es verbieten. Das sollte natürlich Ultima Ratio sein, aber wir müssen uns in den Kampf wagen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Plattformen diktieren, wie wir unsere Demokratie zu leben haben oder unsere Demokratie gar aufgeben sollen. Und als letzten Punkt möchte ich nochmal auf die Datengeschenke hinweisen, denn so eine Verifikation bringt ja noch zusätzliche Daten für Big Tech und für die großen Plattformen. Denn jeder Account muss verifiziert werden, egal ob ich jetzt 16 bin oder 30 bin, ich muss nachweisen, dass ich über 16 bin und eben diese Plattform nutzen kann. Und damit liefern wir Freihaus eine Verifikation aller Accounts. Und das ist vielleicht etwas, was die Plattformen selbst sich eigentlich nur wünschen können.
Man merkt, Hennings sprach ich schon an, er ist auch nicht so wirklich glücklich mit dem Impulspapier seiner Partei. Worauf er aufmerksam macht, und das war etwas, was ich schon beim australischen Verbot wirklich bedenkenswert fand: Wer eine Altersverifikation durch die Plattformen selbst fordert, der vergisst, dass sich dann alle verifizieren müssen. Also auch alle über 14 oder 16. Also wir reden dann nicht nur davon, dass Kinder und Jugendliche sich verifizieren müssen, sondern wir müssen das einfach am Anfang alle machen. Und in der Regel geschieht es dadurch, dass man der Plattform sehr viele Daten schenkt. Das war die große Kritik am australischen Modell. Und diese Daten, die können die Plattformen dann selbst weiterverwenden. Zum Beispiel biometrische Daten. Es gibt ja als Zugangsbeschränkungsmöglichkeit so inzwischen Apps, die das Gesicht darauf abscannen, ob man bereits erwachsene sozusagen Merkmale hat. Und kleiner Fun Fact, als das australische Verbot in Kraft trat, hat Temu, dieser chinesische Billiganbieter, so Masken verkauft, die das Gesicht so verändern, dass diese Apps denken, dass man erwachsen sei. Also auch da, ne, es gibt jede Menge Hacks. Aber was ich sagen will, ist, es geht um biometrische Daten, es geht um Kreditkartennummern, es geht um Personalausweisnummern, es geht um ganz viele personenbezogene Daten. Und was die SPD vorschlägt, ist die Nutzung des sogenannten EUD, also EUD, schreibt man das, Wallet. Das ist das European Digital Identity Wallet. Wallet ist ja die Brieftasche, die Brief, sozusagen das Portemonnaie. Und im Kern handelt es sich bei diesem Wallet um eine App auf dem Smartphone, die eben wie eine digitale Brieftasche für Identitätsnachweise funktioniert, also auch so Personalausweis und so eine Sachen. Und genutzt werden soll sie bereits ab Ende 2026, 2027 von allen EU-BürgerInnen und Einwohnerinnen. Und es ist dann auch davon auszugehen, dass dieses Verfahren dann relativ sicher ist, um sich als über 16 zu verifizieren und das europaweit als Standard. Aber bis das alles klappt und alle dann sozusagen das auch eingerichtet haben, man sieht das ja auch beim digitalen Personalausweis, das wird sehr lange dauern. Und die Frage sei erlaubt, was ist eigentlich mit Menschen ohne Papiere oder ohne klaren Aufenthaltsstatus? Wenn die dieses Wallet nicht haben und wenn die sich nicht verifizieren können, welche Möglichkeit haben die denn dann auch, Social Media zu nutzen, was wir doch jetzt gerade sehen, angesichts der vielen Konflikte in dieser Welt, wie wichtig es ist, auch up-to-date zu bleiben, auch Kontakt zu halten in die Heimatregionen und so weiter. Also es geht bei der Forderung nach Zugangsbeschränkung also doch eben nicht nur um Kinder und Jugendliche, sondern um alle Menschen. Und darum können auch Erwachsene sich eigentlich aus dieser Debatte so nicht raushalten.
Unsere dritte Stimme ist eine medienpädagogische. Christina Richter ist Vorstandsmitglied bei der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, GMK, und eine echte Praktikerin, denn sie arbeitet im Hauptberuf im Medienkulturzentrum in Dresden.
Ja, die Forderung nach einem Verbot klingt zwar nach einer Lösung, entschlossen und effizient, aber aus medienpädagogischer Sicht erfüllt sie eben genau nicht, was sie zu versprechen scheint. Warum? Weil sie nur eine von drei Fragen beantwortet, die wir stellen müssen. Die erste Frage ist, wie schützen wir Kinder und Jugendliche? Klar ist ja, dass Schutz notwendig ist, aber echter Schutz würde bedeuten, die Ursachen anzugehen und das in die Plattformen, die auf Aufmerksamkeitsmaximierung ausgelegt sind, die mit variablen Belohnungen arbeiten, die Kinder nicht ausreichend schützen und ganz im Gegenteil, sie als Werbeziele sehen. Das muss reguliert werden. Und die zweite Frage ist, wie befähigen wir Kinder und Jugendliche? Kinder und Jugendliche wachsen in einer Welt auf, die einfach zu großen Teilen digital ist. Sie müssen verstehen, wie Algorithmen funktionieren, warum ihr Feed so aussieht, wie er aussieht, welche Interessen hinter Plattformen stehen. Und diese Fähigkeit, digitale Mündigkeit, entsteht vor allem durch Begleitung und Bildung. Und deswegen gehört Bildung strukturell verankert und finanziert und eben nicht als optionales Projektangebot, sondern als Grundversorgung. Und die dritte Frage ist, wie ermöglichen wir Teilhabe? Digitale Räume sind ja Orte, wo Jugendliche sich organisieren, wo sie Gemeinschaft finden, politisch sichtbar werden. Fridays for Future zum Beispiel wäre ohne Social Media nicht entstanden, hätte nicht entstehen können. Und Kinder und Jugendliche hier auszuschließen, bedeutet, sie nicht nur aus der Gefahr auszuschließen, sondern aus einem Teil des gesellschaftlichen Lebens. Und das trifft vor allem diejenigen, für die diese Räume besonders wichtig sind. Also, Schutz, Befähigung, Teilhabe, das sind die drei medienpädagogischen Aufgaben. Und ein Verbot erfüllt vielleicht die erste ein bisschen, falls es besser eingehalten wird als in Australien. Und die anderen beiden lässt es offen und das können wir uns nicht mehr leisten, weder für die Kinder noch für die Demokratie.
Die GMK ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Fachleuten aus den Bereichen Bildung, Kultur und Medien und setzt sich seit 1984 schon unermüdlich ein für mehr Medienkompetenz in allen Lebensbereichen. Also schon lange vor der Erfindung von Social Media. Und es gibt eine Stellungnahme vom 19. Februar zur Verbotsdebatte und da hebt sie einen sehr wichtigen Punkt hervor. Zitat, das SPD-Impulspapier erwähnt Medienkompetenz im letzten Absatz in einem Satz. Das wird ihrem Stellenwert keinesfalls gerecht. Regulierung ist ein Baustein zum Schutz vor den Risiken der Plattform, was junge Menschen nachhaltig schützt, ist die Fähigkeit, sich in digitalen Räumen souverän bewegen zu können. Diese Fähigkeit entsteht nicht durch Verbote, sie entsteht durch Bildung und sie braucht Zeit, Finanzierung, Begleitung. Und die Frage ist legitim. Denken die Befürworter eines Verbots denn, dass junge Menschen an ihrem 16. Geburtstag automatisch medienkompetent werden, sozusagen als Geburtstags Geschenk mit dazu. Also die Sorge ist berechtigt, dass selbst im Falle einer Durchsetzung von einem Verbot nicht automatisch mehr Medienbildung in die Klassenzimmer des Landes kommt und auch nicht mehr Fördergelder zur Verfügung stehen. Und das ist dann im Übrigen auch nicht der SPD anzulasten, sondern allen Landesregierungen, die die Haushaltsmittel für Bildung bereitstellen und das unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit. Also Bildung braucht Investitionen und der Digitalpakt Kinder- und Jugendhilfe lässt auch schon sehr lange auf sich warten.
Ich stelle mir das immer so lustig vor, ne? Da bist du 16 und dann am 16. Geburtstag kriegst du sozusagen den Schlüssel zum Internet überreicht. Also ist ja auch irgendwie, ist auch so absurd. Also mal abgesehen davon, dass man vorher schon medienkompetent werden muss, ist es so ein bisschen, also ich verstehe dann die Vergleiche mit Führerschein und Co. irgendwie, weil es so einfach klingt, aber dadurch, dass Teilhabe, digitale Teilhabe über Social Media funktioniert, ist es dann auch so, also ich habe da so Torten, ich sehe das vor meinem inneren Auge, so Torten, auf denen irgendwie alles Gute zum Instagram-Account draufsteht. Aber naja, kommen wir nun zur vierten und letzten Perspektive, nämlich zu der von Dr. Stefan Dreyer. Stefan ist Senior Researcher für Medienrecht und Media Governance am Leibniz-Institut für Medienforschung und er ist absoluter Experte an der Schnittstelle von Jugendmedienschutz und Datenschutz.
Hallo Anna, hallo Jendrik. Ihr habt mich gefragt, warum ein deutscher Social-Media-Ban aus juristischer Sicht weder sinnvoll noch umsetzbar ist. Hier also mein Schnelldurchgang. Die Forderung nach so einem nationalen Social-Media-Verbot für Jüngere klingt ja erstmal entschlossen. Aus rechtlicher Sicht trifft so ein Verbot aber ziemlich ins Leere und zwar auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Erstens, das EU-Recht steht im Weg. Seit Februar 2024 gilt der Digital Services Act. Eine vollharmonisierende EU-Verordnung, die den Rechtsrahmen für Online-Plattformen in Europa abschließend regelt. Jugendschutz ist dabei eines der ausdrücklichen Ziele dieses DSA. Ein nationales Gesetz, das Plattformen nun mit demselben Ziel verpflichtet, trifft auf den sogenannten Anwendungsvorrang. Es kann schlicht nicht angewendet werden. Genau genommen könnte man es jetzt verabschieden, es wäre aber im Ergebnis nur eine leere Hülle. Zweitens, für Online-Dienste in Europa gilt das Herkunftslandprinzip. Das besagt, dass Diensteanbieter sich nicht an jedes Gesetz in jedem einzelnen Mitgliedstaat halten müssen, sondern sie müssen sich neben dem EU-Recht nur an die nationalen Gesetze ihres jeweiligen Sitzlandes halten. Die großen Plattformen, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, die haben ihren EU-Hauptsitz in Irland. Sie müssen sich also nicht an deutsche Gesetze halten, sondern an irische. Das heißt, genau die Plattformen, um die es jetzt in der Debatte geht, die wären von der deutschen Mindestalterregelung gar nicht betroffen. Und als drittes muss ich das Problem mit der Verhältnismäßigkeit ansprechen. Selbst wenn man jetzt die europarechtlichen Hürden irgendwie überwinden könnte, ein gesetzliches Mindestalter für eine ganze Angebotskategorie müsste verfassungsrechtlich verhältnismäßig sein. Und da wird es schwierig, denn die empirische Evidenz zeigt zwar Zusammenhänge zwischen bestimmten Nutzungsformen von sozialen Medien und psychischen Belastungen, aber keine gesicherten Kausalitäten. Außerdem fehlen uns bislang überhaupt Studien, die irgendwie Hinweise darauf liefern, dass solche Social-Media-Altersgrenzen tatsächlich positive Effekte auf das Wohlbefinden von Jugendlichen haben. Und gleichzeitig existieren mildere Mittel. Der angesprochene DSA, der verpflichtet Plattformen bereits jetzt zu einer altersangemessenen Gestaltung. Algorithmen anpassen, suchterzeugende Funktionen einschränken, nächtliche Nutzung begrenzen. Das sind viel gezieltere Eingriffe an den konkreten riskanten Plattform-Features statt so einer Totalsperre. Und noch ein Punkt, der in der Debatte gern übersehen wird. Ein Mindestalter greift tief in die Grundrechte der jungen Kinder selbst ein. Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, und auch das Recht auf Teilhabe. Die Kinderrechtskonvention kennt eben nicht nur Schutz, sondern gleichberechtigt auch Befähigung und Teilhabe. Und so ein Totalverbot blendet eben die beiden anderen Dimensionen komplett aus. Letztlich entlässt so ein Mindestalter die Plattform aus ihrer bestehenden Verantwortung. Wenn Minderjährige gar nicht mehr auf den Plattformen sein dürfen, braucht man dort auch keinen Jugendschutz mehr. Ganz einfach eigentlich. Und Kinder und Jugendliche, die sich dann trotzdem Zugang verschaffen, und das werden sie zum Beispiel über kostenlose VPN-Dienste, die stehen dann ohne jeden Schutz auf den Plattformen da. Und schlimmstenfalls trauen sie sich bei Problemen oder Sorgen dann nicht, die Hilfe von Erwachsenen in Anspruch zu nehmen. Im Ergebnis schwächen wir den Jugendschutz durch eine Altersgrenze.
Stefan hat vor kurzem auf netzpolitik.org ein Interview gegeben, das ich seitdem überall verlinke und verteile, denn seine Argumente machen aus meiner Sicht deutlich, dass die politische Forderung von Social-Media-Zugangsbeschränkungen als nationaler Alleingang nichts anderes ist als populistisches Getöse. Und damit kein Kind und keinen Jugendlichen schützen werden und auch keinem Elternteil die Erziehungsarbeit erleichtern werden. Wenn es ein deutsches Verbot gibt, dann ist es komplett zwecklos, um die Plattformen zu regulieren. Es gilt mit dem DSA das EU-Recht und zudem das irische Recht. Denn dort sitzen die großen Plattformen, wir haben es gerade gehört, und die lachen sich doch ins Fäustchen, wenn in Frankreich, Dänemark, Deutschland und so weiter überall an nationalen Lösungen gefeilt wird und damit die ganze Aufmerksamkeit auf nationale Debatten gerichtet wird, gleichzeitig aber die Regelungsmöglichkeiten, die der DSA bietet, ignoriert werden oder nicht etwa die ganze Kraft und Energie in diese europäische Lösung gesteckt wird, um endlich Plattformen zu zeigen, ich sage das jetzt da in meiner Muttersprache, wo der Bartel den Mosch holt, ja, also um denen zu zeigen, dass sozusagen dass sie sich nicht dem europäischen Recht irgendwie entziehen können. Und ja, da hängen derzeit auch geopolitische Fragen drin. Präsident Trump hat schon mal durchblicken lassen, dass die weitere Regulierung US-amerikanischer Plattformen, damit ist zum Beispiel nicht TikTok gemeint, denn TikTok ist chinesisch und TikTok wird in den USA gerade ganz schön unter Druck gesetzt und reguliert. Aber Trump hat gesagt, dass für ihn ein Angriff oder eine Regulierung von US-amerikanischen Plattformen wie Meta, dass das für ihn ein Angriff auf die US-amerikanische Wirtschaft darstellt. Und wir wissen, was gerade passiert, wenn Trump die eigene Wirtschaft in Gefahr wähnt, in Anführungsstrichen. Also warum haben wir denn EU-Gesetze, wenn wir sie nicht umsetzen? Und vor allen Dingen, ich habe ganz am Anfang dieser Folge gesagt, was mich in den vergangenen 2 Wochen so bewegt hat, das war, dass junge Fachkräfte, das Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit, diese europäische Idee leben und weiter leben wollen und ausbauen wollen. Und wie kann das dann sein, dass wir da schon wieder auf nationale und auch teilweise nationalistische und populistische Perspektiven zurückfallen? Das passt hinten und vorne nicht zusammen.
Wichtiger Punkt dabei auch, junge Menschen finden Wege, Verbote zu umgehen. Auch das sollte man ja bedenken, zum Beispiel VPN-Clients, oder indem sie Ausweise ihrer Eltern zur Altersverifikation nutzen, wie es in Australien oft vorkam. Dort gibt es übrigens auch viele Teenager, die immer oder die weiterhin Social Media mit der Erlaubnis ihrer Eltern nutzen, indem sie sich einfach mit ihrem Ausweis einloggen. Also für die einen bedeutet das sicher auch, dass die Eltern sich dadurch mit ihren Kindern häufiger darüber unterhalten, über den Medienkonsum und das reflektieren. Für andere kann das aber eben auch bedeuten, dass sie, weil ihre Eltern das nicht erlauben, nicht mitreden können. Und dann werden heimlich Wege gesucht, um eben auf Social Media aktiv zu sein. Und wenn dann was passiert, dann haben sie niemanden, mit dem sie darüber reden können. Und das ist doch eigentlich erst recht ein Argument dafür, die Medienbildung zu stärken.
Reden wir doch mal über unsere eigene Bubble. Nur vereinzelt haben Jugendverbände bislang öffentlich Stellung genommen, wie sie diese Verbotsforderungen finden. Viele Verbände, ganz ehrlich, sagen nichts. Und ich bin mir nicht sicher, wieso. Beziehungsweise ich habe da so ein paar Fragen. Ist es, weil sie Social Media immer noch als Thema, nicht aber als lebensweltbestimmenden Faktor wahrnehmen? Ist es, weil sie immer noch keine netzpolitische Expertise aufgebaut haben? Und da denke ich mir mal an, wie vielen netzpolitischen Papieren in Jugendverbänden ich seit 15 Jahren schon mitgeschrieben habe. Und wo ist denn diese ganze Expertise? Liegt's auch daran, weil sie sich vielleicht auch heimlich wünschen, dass Social Media stärker reguliert wird? Und wenn ja, glauben Sie, ganz ehrlich, dass dadurch Kinder und Jugendliche wieder massenhaft in ihre Gruppenstunden und Zeltlager strömen und sich das Thema Mangel an Ehrenamtlichen damit von alleine erledigt? Oder dass sie sich dann selbst endlich nicht mehr auf Social Media mit Reels und mit mühsam auf Canva zusammengewürfelten Posts präsentieren müssen, weil dort dann eh nicht mehr die Zielgruppe rumhängt? Und wo hängt sie denn dann rum? In der Schule? Ach stimmt, da wollen Jugendverbände ja auch nicht hin. Also das klingt jetzt alles so gemein und ich bitte darum, diese Überspitzung zu entschuldigen. Aber ich wünsche mir, dass die Jugendverbände sich hier nicht nur ihrem Schicksal ergeben, sondern ihre Expertise als Interessenvertretung einbringen. Man muss keine Position, keine Position durch den Antrag in dem im höchsten beschlussfassenden Gremium eines Jugendverbandes dazu zusammengestellt haben und abgestimmt haben, um sich dazu äußern zu können. Wenn wir uns als Interessenvertretungen, als Anwältinnen der Interessen von Kindern und Jugendlichen ernst nehmen wollen in der Jugendverbandsarbeit, dann kann man sich sehr wohl dazu äußern. Und irgendwie höre ich da bis auf ganz wenige Ausnahmen, liebe Grüße zum Beispiel an den Bittighört NRW, ich höre da bis auf wenige Ausnahmen tatsächlich Schweigen im Walde. Und irgendwie finde ich das reichlich schräg.
Ja, da muss ich auch selbstkritisch sagen, wir haben im eigenen Verband auch noch nichts dazu rausgebracht. Wir nutzen den Diskurs, die Debatte gerade eher, um das Thema überhaupt mal zu spielen. Ich glaube, am Ende ist es weniger böser Wille oder irgendwie strategisches Kalkül und vielmehr eine Frage von Unsicherheit und am Ende auch Ressourcen. Wer kann das eigentlich wie bespielen? Wer kann bestimmte Dinge aufbereiten? Habe ich eine Person, die Social Media Posts in der Kürze auch dazu bauen kann mit Inhalten und aber auch dem eigenen Selbstverständnis? Da stimme ich hier total zu. Ich glaube, dass viele Jugendverbände besonders stark darin sind, in Pädagogik, Ehrenamt, analoge Gemeinschaft, aber dass es manchmal ein bisschen daran fehlt, digitale Lebenswelten auch als genuin jugendpolitisches Feld oder Machtfeld zu greifen, sodass dann Social Media eben kein Kommunikations- bzw. ist ein Kommunikationskanal und keine Frage der Struktur und damit auch kein Feld, auf dem man laut interveniert. Und wenn wir in der Politik oft darüber reden, dass junge Menschen irgendwie sagen, ja, das wird ja sowieso nichts und ich kann mich sowieso nicht einbringen und so weiter, dann erleben wir das, glaube ich, im einen oder anderen Jugendverband auch, dass junge Menschen da mal sagen, ja, passiert da sowieso nichts an der einen oder anderen Stelle. Und ich glaube, bei dem Thema ist eigentlich jetzt der Zeitpunkt, wo man auch nochmal zeigen kann, ey, wir sind bei dem Thema aber an eurer Seite, wir machen das gemeinsam und da müssen jetzt eigentlich auch Inhalte kommen. Und da stimme ich dir zu, man braucht keinen großen Beschluss dazu, um sich dazu äußern zu können. Wir haben gemerkt, beim Thema Social Media Verbot geht es längst nicht nur um Bildschirmzeit oder um einzelne Apps. Es geht um Schutz und Selbstbestimmung, um Macht und Verantwortung und am Ende auch um die Frage, ob wir jungen Menschen vor allem etwas wegnehmen oder ob wir Strukturen so verändern, dass digitale Räume sicherer, fairer und demokratischer werden. Und vielleicht ist das auch die eigentliche Herausforderung daran, nicht die schnelle moralische, eindeutige Lösung zu finden, sondern die anstrengende, die differenzierte Debatte zu führen mit jungen Menschen und nicht über ihre Köpfe hinweg. Wie gewohnt, wir verlinken euch natürlich alle Papiere und Statements, auf die wir hier verwiesen haben, in den Shownotes und posten sie auch in unseren WhatsApp-Kanal, den es ja seit einigen Wochen gibt, dem ihr sowieso beitreten solltet, wenn ihr heiße jugendpolitische News nicht verpassen wollt oder vor allem schon immer vorher wissen wollt, von was die neue Folge handelt. Auch den Link gibt es in den Shownotes. Wir bleiben auf jeden Fall dran am Thema, aber wie ihr vielleicht jetzt schon merkt, es ist zu umfassend für eine einzige Folge eures Lieblingspodcasts. Apropos unser Berufsjugendlich-WhatsApp-Channel. Wir haben die KanalabonnentInnen dort gefragt, was sie denn eigentlich von der Idee einer neuen und regelmäßigen Rubrik in unserem Podcast halten. Und wir haben sehr viel Zuspruch erhalten. Und die neue Rubrik ist, Trommelwirbel, 16-mal Jugendpolitik. Ab Folge 56, also ab der nächsten, stellen wir euch in jeder neuen Folge ein Bundesland vor. Vielleicht nicht jede Sehenswürdigkeit, aber das Bundesland vor und wie es dort um die Jugendpolitik steht. Gibt es eine jugendpolitische Strategie? Interessieren sich die Parteien dort für Jugendpolitik? Was ist die gesetzliche Verankerung von Jugendpolitik und Jugendbeteiligung? Und welche Akteure sind am Start für eine starke Landesjugendpolitik?
Und dafür brauchen wir euch. Meldet euch bei uns, wenn ihr etwas zu unseren Länderreports beitragen wollt und uns etwas über Jugendpolitik in eurem Bundesland erzählen wollt. Wir fangen in der nächsten Folge an mit, das sei gesagt, Baden-Württemberg, denn dort wird am 8. März gewählt und das ist auch ein guter Anlass, um über das Leben junger Menschen im Ländle zu sprechen. Wir gehen bei der Reihenfolge der Länder aber nicht chronologisch vor, sondern versuchen uns so ganz grob an den anstehenden Wahlen zu orientieren. Aber keine Sorge, Bremen, Thüringen und Co., ihr kommt auch noch dran, obwohl dieses Jahr nicht bei euch gewählt wird. Schickt uns eine Mail an berufsjugendlichpodcast@gmail.com, schickt uns eine DM auf Instagram oder sprecht uns an, wenn ihr uns seht. Die Reihenfolge der Bundesländer bis zum Sommer geben wir dann übrigens auch in unserem WhatsApp-Channel bekannt.
Wir biegen ein in die traditionelle Schlusskurve und blicken auf die nächsten 14 Tage bis zur neuen Folge. Ich persönlich freue mich sehr darauf, dass am kommenden Wochenende zwei Versammlungen zwei Mitgliedsverbände stattfinden. Ein bisschen schade, dass sie am selben Wochenende stattfinden. Das kommt leider hin und wieder mal vor. Ich muss mich also aufteilen. Der eine Abend dann dort, dann den Nachmittag wieder dort. Sind so anderthalb Stunden zwischen Borken und Solingen. Ich werde also irgendwie hin und her pendeln und schauen, dass ich von allem ein bisschen was mitnehme. Das wird ziemlich spannend, weil eben auch jugendpolitische Themen auf der Agenda stehen. Wir werden uns nochmal viel mit dem Thema Wehrdienst beschäftigen. An einer anderen Stelle geht es generell darum, wie können wir Demokratiekompetenz aufbauen. Also ich bin gespannt und auch welche Anträge da noch kurzfristig reinflattern und es wird sicherlich cool. Schöne Begegnung mit jungen Menschen. Anna, was liegt bei dir an?
Auch viele schöne Begegnungen, aber ich nenne jetzt nur eine Sache, auf die ich mich wahnsinnig freue. Ich habe Tickets für Florence and the Machine am 9. März. Und du bist ja auch sehr musikalisch und kulturell interessiert. Und mir ist es auch wichtig, hier davon zu berichten, was wir sonst noch so machen. Also ich arbeite viel, aber ich freue mich auch total darauf, mit FreundInnen von mir zu Florence and the Machine zu gehen und einfach so einen ganzen Abend mich an dieser Musik zu erfreuen. Ich finde, das muss man auch einfach immer mal wieder sagen. Musik macht, vor allen Dingen jetzt so, wo die Temperaturen besser werden und die Sonne scheint, das macht das Leben einfach viel leichter. Darauf freue ich mich.
Und wir blicken ja beide schon ganz gespannt auf den September in Düsseldorf, wenn die Backstreet Boys endlich...
Ja, das wird super. Ich freue mich jetzt schon riesig.
Ich bin auch schon gespannt. Bis dahin gibt es aber noch eine ganze Menge Berufsjugendlich-Folgen und die nächste erscheint am 16. März. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns weiterhin darüber, wenn ihr uns 5 Sterne auf der Plattform eurer Wahl gebt oder uns auch Feedback zu den entsprechenden Folgen. Danke für die coole Community bei WhatsApp, bei Instagram oder auch an anderer Stelle. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder sich für die Interessen junger Menschen einsetzen.
Produktion, Redaktion und Moderation: Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple, Podigy, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge.
Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.